Schönen Nachmittag. Ich begrüße Sie bei einer weiteren Folge der philosophischen Brocken. Heute bringen wir den Mitschnitt eines Seminars von Stefan Gosepat. Stefan Gosepat ist ein Berliner Philosoph, der auch in Gießen und in Zukunft in Potsdam arbeiten wird. Das Seminar handelt von Fragen der Gleichheit. Stefan Gosepat hat darüber ausgedehnt publiziert. Ein Buch vor einem Jahrzehnt mit dem Titel Aufgeklärtes Eigeninteresse, eine Theorie theoretischer und praktischer Rationalität und jüngeren Datums im Fischer Verlag ein Buch, ein Reader, Motive, Gründe, Zwecke, Theorien praktischer Rationalität.
Die Idee, glaube ich, ist jetzt folgende. Ich dachte, ich fange mit einem kleinen Kurzreferat nochmal an, um uns gemeinsam wieder ins Bild zu setzen und auch so ein bisschen zu erzählen, wie ich das Gleichheitsproblem sehe. Das kennt ihr zum größeren Teil schon, weil wir das in der ersten Sitzung bei dem Tugendhat, da musste ich mich ja auch schon mal outen, auch schon mal verraten habe. Heute ist das Thema ja selber eigentlich die Gleichheitskritik und so werde ich jetzt mit dem Referat auch einsteigen, dass die Frage eigentlich ist, inwiefern sinnvoll Kritik an Gleichheit geübt werden kann, auf welcher Ebene das überhaupt ansetzen kann. Und die, dann nur zum Verfahren, nach dem Kurzreferat wünsche ich mir jetzt einfach, dass wir eine allgemeine Diskussion haben, also dass wir das kontrovers diskutieren, dass ihr Nachfragen habt und dann irgendwie ins Gespräch kommen und dass dadurch irgendwie eine lebhaftere Sache wird, ja. Ihr seid ja durch die Texte und andere Sachen auch gut informiert. Trifft euch ja nicht unvorbereitet. Okay, also die Frage ist, was behauptet eigentlich ein Egalitarismus und was behauptet ein Anti-Egalitarismus? Die Termini stehen gegeneinander. Man weiß natürlich irgendwie, der Anti-Egalitarismus ist gegen Gleichheit und der Egalitarismus ist für Gleichheit. Aber darüber hinaus weiß man noch nicht so richtig was, weil die Frage ist natürlich, welche Art von Gleichheit und was mir vor allem wichtig ist, Gleichheit auf welcher Ebene? Der erste Punkt wäre, wenn man dem Mann, dem berühmten Mann auf der Straße, diese Worte entgegenschleudern würde, würde der natürlich erstmal daran denken, ob er gleich viel Geld kriegt wie sein Nachbar oder ungleich viel Geld. Und dementsprechend könnte man erstmal platt sagen, Egalitarismus ist irgendwie für Gleichheit des Ergebnisses. Also was kommt nachher raus, was immer das System ist, Gleichheit des Ergebnisses. Und der Anti-Egalitarismus ist für Ungleichheit des Ergebnisses. Nun ist das interessanterweise philosophisch gesehen die uninteressanteste Ebene. Das mag überraschen. Warum? Weil es, so behaupte ich, kaum einen Egalitaristen gibt, der wirklich Gleichheit des Ergebnisses gefordert hat. Wenigstens nicht so, dass er gesagt hat, die Gleichheit des Ergebnisses selbst ist der Wert, nach dem wir streben. Natürlich sind wir in manchen Hinsichten für Gleichheit des Ergebnisses. Aber dann eher, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, weil sie aus Prinzipien folgen, die wir für richtig halten, aus bestimmten Verteilungsprinzipien. Und wenn Verteilungsprinzipien angewandt werden, kann sich manchmal notwendigerweise eine Gleichheit des Ergebnisses herausstellen. Ja? Aber bei anderen Prinzipien, die wir für richtig halten, zum Beispiel bei Chancengleichheit, ist ein Gleichheitsprinzip, aber bei Chancengleichheit folgt gerade keine Gleichheit des Ergebnisses. Nicht? Der Clou ist sozusagen, Chancengleichheit im allgemeinen Verständnis ist gleiche Startchancen, aber gleiche Startchancen heißt nicht, dass alle das Rennen gleichmäßig beenden. Ja, nehmen Sie ein Wettrennen, da wollen wir gerne Chancengleichheit, aber natürlich gewinnt nur einer. Das ist der ganze Clou des Wettrennens. Haben wir keine Gleichheit des Ergebnisses. Wenn alle gleichzeitig über die Ziellinie laufen, ist das das langweiligste Wettrennen, was Sie je gesehen haben. Andere Sachen sind natürlich anders, ja. Aber es wäre unsinnig zu sagen, Egalitarist wäre beim Wettrennen dafür, dass alle gleichzeitig ankommen, ja. Das wird ein Egalitarist natürlich nie behaupten. Das ist jetzt wichtig, weil den Egalitaristen nämlich häufig unterstellt wird, sie seien für Gleichheit des Ergebnisses, um dann richtig auf sie einzuprügeln. Deshalb ist mir wichtig, gleich zu machen, so eine Unsinnsbehauptung haben Egalitaristen fast nie vertreten. Also wenn sie lange wühlen, finden sie vielleicht einen, aber ich finde, das ist sehr, sehr selten. Nichtsdestotrotz würden Egalitaristen natürlich sagen, ganz egal ist das hier auch nicht, aus zwei Gründen. Die Gleichheit des Ergebnisses spielt eine Rolle, weil sie ein Indiz dafür sein kann, dass die Prinzipien falsch angewandt worden sind. nehmen wir wieder Chancengleichheit, wenn Sie in bestimmten Berufssparten feststellen, dass es deutlich weniger Frauen gibt als Männer, die den haben, zum Beispiel Universitätsprofessoren. Dann nehmen wir das als ein Indiz, dass eventuell eine Diskriminierung vorliegen kann. Das ist kein Beweis dafür, aber uns macht das Ergebnis stutzig. Und dann prüfen wir nach. Oder ein anderer Hinweis ist natürlich, wenn wir große Arten von Ungleichverteilung haben. Nehmen wir zum Beispiel an Armut in der dritten Welt. Abgesehen davon, dass Armut selber was Schlechtes ist, darauf komme ich noch. Dann würden wir die extreme Ungleichverteilung als ein Indiz dafür nehmen, dass die weltweiten Verteilungsmechanismen ungerecht sind. Dann geht die Diskussion natürlich erst los, was sind die richtigen Prinzipien. Aber natürlich guckt der Egalitarist auch auf das Ergebnis, aber nimmt es nur als einen Hinweis. Ja? Also für eine Diskriminierung oder für die Falschheit der angewandten Prinzipien. Jetzt wechsle ich deshalb auf die höheren Stufen. Zwei Stufen sind nun über der Gleichheit des Ergebnisses und das ist auch wichtig. Die eine Stufe sind eben die Verteilungsprinzipien, von denen ich schon geredet habe. Zum Beispiel Chancengleichheit oder wer zuerst kommt, mal zuerst und so weiter. Und darüber haben wir noch eine Ebene, die in einer Hinsicht trivial klingt, aber ich will Ihnen gleich erklären, warum nicht. Das ist nämlich die, in der es um gleiche Menschenwürde geht oder, wie wir auch gesagt haben mit dem Wort von Dworkin, Behandlung als Gleiche. Das ist jetzt allgemeiner Standard. Wenigstens gibt es keinen, der das öffentlich bestreiten würde, was irgendwie zumindest schon mal ein Vorteil ist. Und deshalb gehe ich jetzt erstmal von dem Standard aus, nehme ihn erstmal hin. Und nun ist es so, dass Anti-Egalitaristen aber auch diesen Standard beschreiten, und zwar, und jetzt das ist interessant, das ist nämlich die neuere Gleichheitsdebatte, nicht, dass sie nun auf einmal für Diskriminierung wären. Anti-Egalitaristen würden natürlich jetzt nicht behaupten, Schwarze sind weniger wert. Gott sei Dank behauptet das keine. Anti-Egalitaristen dieser Art gibt es wenigstens in der Theorie nicht mehr. Sondern Anti-Egalitaristen auf dieser obersten Ebene bei der Menschenwürde, Behandlung als Gleiche, sind Personen wie Frau Krebs zum Beispiel, die behaupten, hier ginge es nicht wirklich um ein Gleichheitsprinzip. Der Egalitarismus würde sich da was auf sein Konto schreiben, was gar nicht auf sein Konto gehört. Natürlich sei das Prinzip richtig, nur wenn man das Prinzip richtig formulieren würde, sei es gar kein Gleichheitsprinzip. Und deshalb sei all das, was dann daraus folgen würde, hätte auch gar nichts mit Egalitarismus zu tun. Das ist also eine philosophische Theorie, die darauf Wert legt, dass wenn man sich die Theorie richtig klar macht, deutlich wird, dass Egalitarismus, dass Gleichheit überhaupt gar keinen Wert hat. Die These hier ist jetzt folgende, dass nämlich die Sache, dass alle gleiche Würde haben, die Gleichheit redundant ist. Man könnte auch einfach sagen, alle haben Würde und das Gleich einfach streichen. Warum kann man das nach Frau Krebs? Weil sie gesagt hat, worauf wir gucken, ist doch zum Beispiel, dass es da ein Kind in Armut gibt, das Hunger leidet und zu sterben droht. Und dann wissen wir, was wir machen müssen. Unsere Verpflichtung ist, diesen Menschen in Not zu helfen. Es ist die Not des Menschen, die uns die moralische Verpflichtung gibt. Wir brauchen dann nicht rechts und links zu gucken, wie es anderen Menschen geht. Nun glaube ich, und insofern oute ich mich hier als Egalitarist, nun glaube ich, dass das falsch ist, was Frau Krebs an dieser Stelle sagt oder Harry Frankfurt, den sie da als Autorität hat, oder Joseph Raes. Ich glaube, man muss vergleichen. Und nun kommt das Argument. Warum muss man vergleichen? Nehmen Sie das Beispiel des armen Kindes in Not. Okay, ich gebe zu, die Moral und die Gerechtigkeit als ein Spezialgebiet davon sagt uns jetzt, wir müssen dieser Person helfen, weil sie Not ist. Die Not ist erstmal der Anlass dafür, ihr zu helfen, das Motiv dafür. Jetzt wollen wir aber wissen, das heißt sozusagen, eigentlich geht es in der Gerechtigkeit darum, um die angemessene Behandlung der moralischen Ansprüche von Personen. So kann man das theoretischer formulieren. Und der moralische Anspruch ist hier, dass ihr in Not geholfen wird oder ihm, dem Kind in Not geholfen wird. Aber jetzt ist die entscheidende Frage, was heißt das für uns? Was für eine Hilfe müssen wir leisten. Und jetzt müssen wir doch vergleichen. Wir brauchen nämlich mindestens zwei verschiedene Vergleichsstandards. Erstens müssen wir wissen, wer noch in Not ist und in welchem Maße andere noch in Not sind. Denn es ginge ja wohl nicht an, stellen Sie sich das vor, Sie haben, ich mache das Beispiel jetzt absichtlich einfach, Sie haben einen vollen Korb mit Brot und haben dieses Kind, das Hunger leidet, und geben den ganzen Korb diesem Kind. das Kind könnte das auch locker gebrauchen. Und deshalb ist der Brotkorb leer. Aber dann gucken sie um die Ecke und stellen fest, da stehen noch 100 andere Kinder mit genau der gleichen Not. Dann würden wir doch sofort sagen, war es unfair, den ganzen Brotkorb dem ersten Kind zu geben. Was ist denn mit den 99 anderen? Hatten die gar keinen Anspruch? Jetzt ist aber ihr Brotkorb leer. Und daran sieht man den zweiten Vergleichsstandard. Wir müssen auch natürlich darauf gucken, wie viel wir verteilen können. Und das heißt, überhaupt in einem so banalen Fall zu bestimmen, wie viel diesem armen Kind zusteht, muss man wissen, wie viele andere Kinder in welcher Notlage sind und wie wir die alle zusammen mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen, das heißt den Mitteln, mit denen wir ihnen helfen können, mit diesen Mitteln, wie wir die Mittel an sie verteilen können. Und erst dann lässt sich bestimmen, wie viel dem Kind zusteht. Aber da haben Sie schon wieder eine wesentliche Gleichheitsbedingung drin. Dieses Rechtfertigungsverfahren funktioniert natürlich nur dann gerecht, wenn alle gleichmäßig an diesem Verfahren teilnehmen können und gleichmäßig oder gleichermaßen mitbestimmen können, was die angemessene Umsetzung dieser die angemessene Bestimmung dieser Standards ist.
Says there'll be no work next year. Qualifications, what's the golden rule? And they're just pieces of paper. Just because you're better than me doesn't mean I'm lazy. Just because you're going forwards doesn't mean I'm going backwards. School shoes. The truth is, son, it's a buyer's market. They can't afford to pick and choose. Just because you're better than me doesn't mean I'm lazy. Just because I dress like this doesn't mean I'm a communist. Closing in the army's full. I don't know what I'm going to do, but I've come to see in the land of the free there's only a future for the chosen few. Just because you're better than me doesn't mean I'm lazy. Just because you're going forwards doesn't mean I'm going backwards. You're on top of the scrap heap. At 16 you were top of your class. All they taught you at school was how to be a good worker. System has failed, you don't fail yourself. Just because you're better than me doesn't mean I'm lazy. Just because you're going forwards doesn't mean I'm going backwards.
Das Beispiel mit den 100 hungrigen Kindern ist ja auch ein bisschen entlarvend, weil richtig ist natürlich, dass alle 100 keinen Hunger haben. Die richtige Art und Weise wäre, alle haben Hunger, alle kriegen Geld, da brauche ich nicht vergleichen, das ist ganz klar. Mhm. Darum scheint mir das Argument, das Sie gebracht haben, tatsächlich ein Argument, das wir uns vielleicht im zweiten Durchgang ansehen müssen, weil wir zu wenig haben und insofern Gerechtigkeit immer was zu tun hat mit der Verteilung von nicht ausreichenden Ressourcen, kann das hingehen, aber vom Prinzip her entkräftet das nicht, dass man sagen kann, jedes von diesen Kindern, einfach so wie es ist, hat im Rahmen einer moralischen Einschätzung einfach das Recht, genügend zu essen zu haben und da muss ich nicht vergleichen.
Also das sind natürlich drei ernsthafte Einwände hier gewesen. Der eine Einwand ist, ich fange mit dem letzten an, ist natürlich zu sagen, eigentlich wissen wir doch genau Bescheid. Das Beispiel ist entlarvend. Sie haben, glaube ich, mein Argument schon mit drin gehabt, was ich Ihnen gegenhalte. Gerechtigkeit tritt überhaupt nur unter Knappheitsbedingungen auf, aber wir leben unter Knappheitsbedingungen. Natürlich, in einer idealen Welt wüsste ich, was ich tun sollte. Ich würde alle Leute satt machen und nicht nur satt machen, sondern ihnen alle ihre Bedürfnisse befriedigen. Aber das können wir nicht. Jetzt nehmen wir, deshalb ist das Beispiel insofern natürlich schlecht, die 100 Kinder können wir satt machen, so wie die Welt heute ist. Aber wir wissen, es gibt natürlich viel mehr Hunger. Und jetzt nehme ich den, variiere ich das Beispiel, mache den jetzt ein bisschen aus. Es gibt natürlich Leute, die an der Überlebensgrenze liegen und die deshalb den dringlichsten Anspruch haben und wir den erfüllen sollen. Aber dann gibt es Leute, denen geht es auch einfach nur in anderer Hinsicht schlecht. Ja? Nicht so schlecht wie diesen Kindern. Und das heißt, wir haben es jetzt mit einer Bedürftigkeit zu tun, die auch noch gestaffelt ist. Und jetzt ist auch wieder richtig, da gebe ich den Humanitaristen, wie sie sich nennen, recht, dass es natürlich erst nach der Dringlichkeit der Bedürftigkeit geht, also die, die am stärksten leiden, müssen am dringlichsten, denen muss am dringlichsten geholfen werden. Aber auch jetzt muss wieder die Frage gestellt werden, was sind dringliche Bedürfnisse, welche erkennen wir an? Und gerade wenn wir in der Schwelle etwas höher kommen, und das wird jetzt der interessante Punkt sein, ist die Frage, ob das überhaupt ein anerkennenswertes Bedürfnis ist oder nicht. Also wenn Sie sagen, Sie wohnen in einem Loch hier in Wien und das sei doch eigentlich völlig ungerecht, weil man in Wien doch mindestens eine Einzimmerwohnung haben sollte, auch als Studentin, dann ist die Frage, ob das ein berechtigter Anspruch ist oder nicht. Und offensichtlich hängt an dem Anspruch schon was sehr stark Komparatives. Denn Sie überleben ja in dem Loch. So ist es jetzt nicht, im Gegensatz zu dem armen Kind. Aber trotzdem könnte es sein, dass gegeben die relativen Standards Sie schlechter behandelt werden und wenn es dafür keinen guten Grund gibt, ist das ein berechtigter Anspruch. Selbst wenn ich Milliardär wäre, könnte ich der Meinung sein, ich sehe nicht so richtig ein, warum meine Tochter gleich als junge Studentin in eine Luxuswohnung ziehen sollte. Ich könnte das bezahlen, aber vielleicht ist das gar nicht gut. Vielleicht sollte sie das gar nicht. Vielleicht sollte sie auch nicht besser gestellt werden als ihre Kommilitoninnen. Sie kennen diese Art von Vätern, ja, diese Diskussion. Und das ist ja nicht so, dass man den Typen nicht versteht, man macht das falsch finden, aber das ist genau die Diskussionsfrage. Nur die Tatsache, dass die Tochter sagt, oh, ich würde aber gerne bei der Uni mit einem dicken Auto vorfahren, macht den Anspruch noch nicht berechtigt, auch wenn der Vater ihn bezahlen könnte.
Das scheint mir sehr plausibel zu sein, dass wir feinteiligere Kriterien brauchen. Die entfernen sich aber zunehmend von der Moral, nicht? Da gibt es ja dann doch die Intuition, dass man sagt, also der Millionärsvater, der seiner Tochter sagt, weißt was, warte mal ein bisschen, du kriegst es zum 25. Geburtstag, der macht nicht wirklich moralische Aussagen, sondern der versucht sich zu orientieren in einem Netz von schwierigen Einschätzungssystemen. Und wenn er dann dazu sagt, es ist nur gerecht, dass du dieselben Ausgangsbedingungen hast wie deine Kolleginnen, dann wird die eher mit den Achseln zucken und wird sagen, lass mich da mit dem Begriff Gerechtigkeit in Ruhe.
Klar, das kann natürlich so sein. Ich meine, das stimmt, in dem Beispiel könnte er andere Gründe haben, ihr das Geld nicht zu geben, die nichts mit Gerechtigkeit zu tun haben. Aber ich habe das Beispiel jetzt gern so wählen wollen, dass er Gerechtigkeitsgründe geltend macht. Dass die komplex werden, ist ja genau das Wasser, was ich auf meine Mühlen leiten will, dass ich natürlich denke, gut, das mache ich natürlich auch, jeder sucht sich die Beispiele, wie sie gut für die eigene Theorie passen. Das Beispiel mit dem armen Kind passt eben zunächst einmal gut für die Anti-Egalitaristen. Wenn man aber deutlich macht, wie stark das abstrahiert von allen möglichen Komplexitäten, mit denen wir es in der Alltagswelt aber zu tun haben, dann komme ich sozusagen auf meine Beispiele, wird deutlich, dass wir eigentlich immer schon auch ein Rechtfertigungsverfahren brauchen, dass wir das nicht diesen Personen an der Nase ansehen können, dass der Vater das in gewisser Weise auch nicht, wenn er es als Gerechtigkeitsurteil meint, völlig alleine bestimmen kann, sondern dass wir dafür eigentlich einen Rechtfertigungsdiskurs brauchen. Und der Diskurs selber wird durch Gleichheitsbedingungen schon wieder definiert, nämlich durch gleiche Menschenwürde. In dem Sinne, dass nämlich alle Beteiligten, Betroffenen von dieser Regelung darüber bestimmen dürfen, was der gerechtfertigte Anspruch ist und in welchem Maße er befriedigt wird. Darf ich noch einen Punkt noch kurz sagen? Mir ist wichtig zu betonen, dass diese Debatte jetzt nicht ein Glasperlenspiel ist. Der Einwand liegt immer nah und als ich mit Frau Krebs selber diskutiert habe, haben wir den auch länger hin und her gewälzt, ob das so ist. Ich glaube, das ist kein reines Glasperlenspiel. Selbst wenn es dazu hinauskommt, dass wir gegebenenfalls was die Höhe der Sozialhilfe angeht, das Gleiche befürworten oder so etwas. Ja? Das heißt ja nichts. Ich meine, das ist ja bei politischen Parteien gegebenenfalls auch so, dass die zusammen für einen Gesetzentwurf stimmen. Deshalb sind doch nicht die Parteien dieselben. Es gibt, mit anderen Worten, es kann nämlich aus dieser Art der Behandlung auch was anderes rauskommen. Ein klassisches Beispiel, was Frau Krebs auch zugesteht und was vor allem bei Harry Frankfurt voraufkommt, ist, dass wir ja einen Standard von genug haben. Nicht? Also der Anspruch ist ein absoluter Standard, wird an einem absoluten Standard gemessen und der absolute Standard heißt, dass die Person genug hat. Wenn jetzt der Standard so hoch liegen würde, dass ich erst dann genug habe, wenn ich den Mund aufmache und sage, ich will jetzt einen Kaviarlöffel haben und der fliegt mir in den Mund, dann haben wir keine Knappheitsbedingungen mehr. Das kann nicht gemeint sein. Also muss der Genugstandard, das ausreichend, deutlich niedriger liegen. Das meinen die Leute auch. Dann ist die interessante Frage, was ist eigentlich oberhalb des Standards? Komme ich jetzt wieder irgendwie auf so Beispiele, wenn ich sagen will, wie geht es jetzt nur darum, dass mein Nachbar hat einen Ferrari und ich habe keinen? Ist das jetzt gerecht oder nicht? Dann würde Harry Frankfurt ziemlich deutlich sagen, das ist überhaupt gar keine Frage für die Theorie. Sie verhungern nicht, ihnen geht es ganz gut, wenn man sie ansieht, so kein Problem, sie leiden keine Not. Dann ist das reiner Sozialneid, wenn Sie jetzt fragen, ob Ihr Nachbar eigentlich den Ferrari verdient hat oder nicht. Und das heißt, und das ist nämlich der Unterschied, den Sie sehen, diese Gleichheit des Ergebnisses erreiche ich mit den Humanitaristen nur vielleicht soweit, dass unterhalb ihrer Schwelle von genug liegt, von ausreichender Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse. Oberhalb der Schwelle, wenigstens nach Harry Frankfurt, gibt es kein Verteilungsproblem mehr. Und da bin ich zum Beispiel ganz anderer Ansicht. Da gibt es Knappheit der Ressourcen, da gibt es unterschiedliche Ansprüche. Ich mache jetzt aus welchen Gründen auch immer sagen, ich möchte den Ferrari auch haben. Dann kann mir entgegengehalten werden, das ist reiner Sozialneid. Aber dann muss es einen Rechtfertigungsdiskurs darüber geben, ob ich einen Anspruch habe oder nicht. Und wenn der Rechtfertigungsdiskurs ergibt, dass mir der Ferrari nicht zusteht, dann muss ich auch Ruhe geben. Wenn ich dann weiterstenke, dann ist es eben Sozialneid. Aber da sehen Sie, dass es auch unterschiedliche Ergebnisse gibt und dass es deshalb kein reines Glasperlenspiel ist. Da kommt nachher auch was Unterschiedliches gegebenenfalls raus und das kann auch relevant sein.
Weil ja, wenn der keinen Ferrari hat, das Geld gehabt hat, aber ausgeben hat, dann ist er ja eben selbst schuld. Also steht es ihm nach dem Egalitarismus auch nicht zu.
Das ist ja ein interessanter Punkt, weil wir jetzt auf eine andere Ebene, auf die mittlere nämlich kommen, von der ich noch nicht viel erzählt habe, nämlich die Frage, was eigentlich unterhalb des Standards von entweder gleiche Menschenwürde bei Egalitaristen oder Befriedigung des Anspruchs auf, oder der Bedürftigkeit bei den Anti-Egalitaristen. Jeweils müssen jetzt dazwischen Prinzipien der egalitären Verteilung oder non-egalitären Verteilung eingeführt werden. Bei den Humanitaristen ist klar, was hier steht, Bedürfnisbefriedigung ist das eigentliche Kriterium. Nur sofern es Bedürftigkeit gibt, darüber hinaus, wenigstens bei Harry Frankfurt, gibt es kein Kriterium. Sie bringen jetzt ein anderes, Selbstschuld. Für mich ein ganz wichtiges Kriterium, nämlich die Frage, ist die Notlage oder die Ungleichheit selbst verschuldet, beziehungsweise ich will nicht jetzt für Schuld reden, sondern selbst verantwortet. Oder ist es eine Notlage oder eine Ungleichheit, für die die betreffende Person nichts kann? Hier verteidige ich ein Prinzip, was viele Egalitaristen, also da bin ich einfach im egalitaristischen Mainstream, verteidigen, dass man nämlich sagen wird, soziale Umstände und natürliche Ausgangslagen sollen nicht zählen. In ihrer Wahrnehmung, dafür bin ich nämlich, daran habe ich nicht Schuld oder die kann ich nicht verantworten, in die bin ich hineingeboren worden, die sind mir passiert. Deshalb dürfen die nicht zählen, das heißt, aus welchem Elternhaus sie kommen, mit welchen natürlichen Anlagen, ob als Behinderte oder nicht, sie auf die Welt gekommen sind, darf keinen relevanten Unterschied dafür machen, wie sie behandelt werden. Aber das, was sie selber zu verantworten haben, wie sie sich autonom selber entschieden haben, muss einen relevanten Unterschied im Ergebnis machen. Wenn Sie mit dem Geld sagen, wir kommen mit diesem blöden Beispiel, was immer kommt, wir haben eine Torte, die wird verteilt, sagen wir, sie wird gleich verteilt, aus welchen Gründen auch immer, dazu sage ich vielleicht nachher noch was, und Sie nehmen Ihr Stück als erstes und schmeißen es zum Fenster raus oder schmieren es an die Wand und kommen dann sofort wieder, sagen Sie, hätten jetzt weniger als die anderen, also wollten Sie noch ein Stück Kuchen. Ist doch klar, was wir sofort sagen, selber schuld. Wenn Sie es wegschmeißen, wenn Sie Lotto spielen, ja, dann können Sie doch nicht am nächsten Tag wiederkommen und sagen, ich habe weniger als der Nachbar. Sie sind doch Egalitarist, also geben Sie mir wieder gleich viel. Das wäre natürlich unsinnig, sondern hier ist natürlich das Verantwortungsprinzip absolut zentral.
Richard belongs to Jane, Jane belongs to
yesterday. How can I go on when every alpha particle hides a neon nucleus? Neil belongs to love, and love belongs to no man. How can he go on when no answers he efforts in his mind? There will be parties, there will be fun, there will be prizes for everyone. And hey, 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 here comes Richard. There will be ladies dressed in lace. I just want to see her face when, hey, 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 here comes Richard. You helped me build this bed, but you won't help me sleep in it. When I fall between you and the wall, our titanic love affair sails on the morning tide. Our titanic love affair sails on the morning tide. Our titanic love affair sails on the morning tide. There will be parties, there will be fun, there will be prizes for everyone. And hey, 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 here comes Richard. There will be ladies dressed in lace. I just want to see her face when, hey, 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 here comes Richard. I really love your style. Did you read it all and look and learn? How long can we go on? Do you think I only love you because you sleep with other boys? There will be parties, there will be fun, there will be prizes for everyone. And hey, 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 here comes Richard. There will be ladies dressed in lace. I just want to see a pretty face when, hey, 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 here comes Richard. Hey, here comes Richard. Hey, here comes Richard. Hey, here comes Richard.